SRF4 News.
SRF4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kati Flaviano.
Die Korrespondentenrunde besteht heute aus Heik Simonien, freischaffender Journalist für englischsprachige Medien, und Holger Ahlich, Schweiz-Korrespondent des Deutschen Handelsblatts. Die Lex USA ist vom Tisch. Der Nationalrat ist auch beim zweiten Mal nicht auf das dringliche Gesetz eingetreten, auf das Gesetz also, das den Steuerstreit mit den USA hätte lösen sollen. In den letzten beiden Ausgaben haben Sie sich, Heik Simonien, ja ziemlich sicher gezeigt, dass das Parlament diese Lex USA annimmt, dass sie zustimmt, und nun ist es doch anders gekommen. Überrascht oder enttäuscht?
Er lächelt, haben Sie nicht gesagt, aber er lächelt. Es stimmt, man muss immer bei Sendungen aufpassen, nicht so viel zu sagen, aber ich spreche gerne. Und tatsächlich habe ich mir gesagt, nach ein paar Jahren in der Schweiz, am Ende, die Schweizer sind wie die Briten Pragmatiker, und trotz viel heißes Luft und viel Prinzipien und so weiter, würden die Parlamentarier ja sagen. Nach der Ständeratentscheidung war ich mehr sicher als je. Und das, was passiert worden ist, ist eine Überraschung für mich. Ich kann die Argumente sehr gut verstehen. Wir haben die auch hier in dieser Sendung mehr als einmal erläutert. Was mich jetzt bewundert, ist, dass man keine Plan B hat. Dass trotz dieser 5 Jahre oder was weiß ich, Verhandlungen, trotz alles, was passiert worden ist, dass man jetzt nochmals zum Bundesrat schaut und niemand da eine Antwort hat.
Ich würde gerne noch bei Ihnen bleiben, Heik Simonien. Sie haben den Pragmatismus, die Vernunft der Engländer und der Schweizer angesprochen. Das heißt also, dieser Entscheid ist nicht pragmatisch und unvernünftig.
Leider, ja. Muss ich leider sagen. Ich verstehe alles, was man gesagt hat über Souveränität, über die Rolle eines Parlamentes, über diese beschleunigten Verfahren und wie unschön es war. Ich stimme vollkommen zu. Aber am Ende war den Zweck so wichtig, dass es noch wichtig gewesen wäre, das einmal durchzublicken.
Holger Ahlich, diese Lex USA hat in den letzten paar Wochen ja wirklich viel zu reden gegeben. Wir haben jetzt einerseits, sagen wir es so, den Rechtsstaat gerettet, also haben verhindert, dass die Schweiz sich quasi zur Bananenrepublik macht, und andererseits eben keine Lösung. Was wiegt denn Ihrer Meinung nach schwerer?
Ich bin nicht sicher, ob der Rechtsstaat jetzt wirklich gerettet ist. Ich glaube, das ist jetzt einfach ein symbolischer Sieg des Parlaments gewesen, die einfach jetzt sich mal Luft verschafft haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch erwartet, dass das Parlament dem Notgesetz denn noch zustimmt, einfach weil ich auch die Alternativen nicht sehe. Und ich kann nur vermuten, dass die Parlamentarier jetzt auf den Bundesrat schauen, dass es vor allen Dingen darum geht. Niemand will für den neuen Kniefall die politische Verantwortung übernehmen. Das Parlament hat jetzt gesagt, wir machen es schon mal gar nicht, weil wir die Kosten für die Banken nicht kennen. Wir kaufen die Katze im Sack. Das kann man sehr gut verstehen. Es ist eigentlich an sich sehr inakzeptabel. Aber wenn man die Vorgeschichte kennt, dann ist man nun mal da angekommen, wo man jetzt nur ist. Jetzt ist es am Bundesrat, eine rechtlich irgendwie haltbare Lösung zusammenzuzimmern. Wie die aussieht, wissen wir noch nicht. Da werden wir jetzt in Bern wahrscheinlich einige rote Köpfe bekommen. Und dann werden doch die Daten in irgendeiner Art und Weise fließen. Spätestens dann, wenn die Amerikaner dann im Sommer eine andere Bank anklagen und die Sache nochmal kontrolliert eskalieren lassen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sich gleich eine Kantonalbank aussuchen, die ja wirklich dann für ein Finanzbeben sorgen könnte, was man vielleicht sogar bis in den USA spüren könnte, sondern vielleicht eine der kleineren Privatbanken. Aber das ist pure Spekulation. Aber nochmal, ich bin nicht sicher, ob der Rechtsstaat jetzt wirklich gerettet ist. Die Amerikaner wollen die Daten auf jeden Preis, und die werden dann mit Sicherheit nicht locker lassen.
Es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn man jetzt ja gesagt hätte, dann wäre auch Tür und Tor für sämtliche anderen Verhandlungen mit der EU zum Beispiel die Luft draußen gewesen, dann wäre man komplett eingeknickt.
Ja, möglicherweise. Nur bei allen diesen Streitigkeiten, Amerika, EU oder auch Deutschland, gibt es meiner Ansicht nach eine gewisse Gemeinsamkeit, dass man sich auf einen Standpunkt stellt. Es gibt eine Einzellösung, man versucht die Dinge so lange herauszuzögern, so lange, bis man einfach keine Alternativen mehr hat. Beispiel EU. Der Steuerkommissar hat gesagt, wir reden jetzt über den automatischen Informationsaustausch mit der Schweiz. Etwas anderes habe ich nicht im Gepäck, ich kann es nicht mit Marktzugang etc. verbinden. Das hätte man vielleicht vor 3-5 Jahren haben können, indem man an so ein Paket angeht, proaktiv. Amerika das Gleiche. Ich hatte jetzt diese Woche mit ein paar Spitzenbankern Gespräche im vertraulichen Kreise, und alle sagen, jeder wusste, dass nach dem Fall UBS, der jetzt ja schon 4-5 Jahre zurückliegt, dass die amerikanischen Kunden auch zum großen Teil zu anderen Schweizer Banken gegangen sind. Das war bekannt. Wenn dem so ist, hätte man damals schon aktiv eine Lösung dafür suchen müssen, mit den Amerikanern eine Gesamtlösung zu finden. Aber damals, ich war noch nicht da, aber was man mir erzählt, hieß es, hey, kann das mit Sicherheit besser beurteilen, hieß es, UBS, das war eine Ausnahme, das wird nur einmal und nie wieder sein. Stattdessen wurde der Grundstein offensichtlich für ein viel größeres Problem gelöst, was so lange halt vor sich hingepuzzelt ist, bis es jetzt wirklich, ja, sich in so einer verschärften Form präsentiert, dass man in der Tat ja einfach nur noch einknicken oder ein großes wirtschaftliches Risiko laufen kann. Das ist unbefriedigend, aber ich glaube, die Fehler sind in der Vergangenheit gemacht worden, dass man das nicht rechtzeitig abgeräumt hat. Und das ist eben die Gemeinsamkeit.
Ich kann nur zustimmen. Alles, was Holger gesagt hat, stimmt vollkommen. Ich erinnere mich immer an diese berühmte Pressekonferenz in August 2009, war das, glaube ich, in Bern, als die drei derzeitige Bundesräte, Karl Mireh, Merz und Widmer-Schlumpf da waren und Herr Ambühl als derzeitige noch Hochdiplomat und nicht Finanzstaatssekretär uns versuchten, uns zu überzeugen, dass man diese Notrecht wegen UBS alles jetzt unter Dach und Fach hatte und that was it, basta, das war's Ende. Und ich glaube, mehr als einer von uns wussten oder vermuten, dass das nicht der Fall war. Es war in der Tat nicht der Fall und wir haben jetzt die Konsequenzen gesehen.
Es gibt noch einen wichtigen Unterschied. Die Frage war ja von Ihnen, wenn wir dem zustimmen, öffnen wir nicht Tür und Tor, dass andere Ähnliches versuchen werden. Vielleicht allerdings muss man auch die Unterschiede in den Rechtssystemen berücksichtigen. Im Verhältnis zu den A ist es ja so, dass es dort die Besonderheit gibt, die rechtsstaatlich, finde ich, völlig unverständlich ist, dass wenn eine Bank angeklagt wird, das schon quasi den Schuldspruch gleich bedeutet. Das ist, glaube ich, so ich es weiß, ich bin kein Jurist, aber in Deutschland ist es nicht so, in Frankreich glaube ich auch nicht so. UBS hat da ja auch etwas Ärger, aber niemand sorgt sich jetzt, dass UBS deswegen zugrunde geht. Auch in Deutschland laufen auch staatsanwaltliche Ermittlungen gegen UBS-Mitarbeiter in ähnlichen Zusammenhang, aber das wird die Bank in ihren Grundfesten nicht erschüttern. In Amerika ist es eben anders und das macht diese Situation halt so gefährlich. Insofern glaube ich jetzt nicht, dass es in 1:1 auf andere Länder übertragbar ist. Sicherlich ist es so, dass Angela Merkel hat es ja in Brüssel klar gesagt, man es erstmal in Sachen Informationsaustausch mit Verhandlungen versucht und dann sich andere Sachen überlegt. Sprich, wir bauen halt Druck auf. Das ist nicht schön, aber es ist nun mal so, dass jetzt auch die europäischen und amerikanischen Seiten da gegenseitig gucken, was bekommt der andere. Und noch einmal, hätten die Schweizer vor ein paar Jahren schon vielleicht mit Luxemburg zusammen sich eine Strategie überlegt und gesagt, wir machen jetzt das und wir verlangen die und die Gegengeschäfte, wäre es vielleicht anders gelaufen.
Sie sagen, wenn man damals gemacht hätte, nun ist die Zeit halt bereits vergangen. Hinter uns nochmal die Frage, dieses Land ist zu Recht oder zu Unrecht stolz auf die direkte Demokratie. Warum hätte dieses Parlament einem Gesetz zustimmen sollen, dessen Inhalt es nicht kennt? Oder anders gesagt, hätte man den Inhalt gekannt, wäre es vielleicht durchgegangen.
Weil es die wenigere von zwei Übels war. Niemand sagt, dass dieses Ding schön war. Ich gebe vollkommen zu, ich als Parlamentarier, Gott sei Dank, ich bin es nicht, hätte das sehr ungern gemacht, aber ich hätte ja gestimmt. Obwohl ich wusste, dass das, was ich machte, allen Gefahren inhaltete, was Sie gerade erwähnt haben. Aber ich glaube, nüchtern betrachtet, es war weniger übel als die Alternative.
Wie haben Sie diesen Entscheid eigentlich Ihren Lesern erklärt?
Also meine Erklärung war, wie ich eben schon angedeutet hatte, dass ich vermute, dass das Parlament auf den Bundesrat schaut und einfach hofft und ahnt, oder vielleicht wissen Sie es auch, dass es einen Plan B geben kann, dass diese Daten trotzdem fließen können und dass ein Nein nicht automatisch bedeutet, dass jetzt weitere Schweizer Banken durch eine Klage de facto vernichtet werden. Wenn Sie dieses Risiko bewusst in Kauf genommen haben, so stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob das noch ein verantwortliches Verhalten ist. Denn so sehr ich den Frust und die Wut über dieses Gesetz und dieses Verhalten nachvollziehen kann, die Frage ist ja immer, was sind die Konsequenzen und was sind die Alternativen? Also noch einmal, ich glaube, das Parlament hat Nein gesagt, weil sie wissen, das ist nicht das Ende der Geschichte. Der Bundesrat kann diese Datenlieferung auch freizeichnen. Und was man so hört, ist ja, dass die Amerikaner von Anfang an nie wollten, dass es vors Parlament geht, sondern dass auf dem Verwaltungswege irgendwie diskret gelöst wird, wie man das bei anderen Banken ja auch mittlerweile schon längst gemacht hat.
Herr Eximonien, gab es bei diesem Parlamentsentscheid irgendwelche Reaktionen in England?
Also nicht besonders, dass ich gesehen habe. Es ist berichtet worden, aber nochmals, ich glaube in der Schweiz, man ist besonders bei dieser Angelegenheit immer der Meinung, dass die ganze Welt auf die Schweiz betrachtet. Klar, ein paar Spezialisten und Experte sind drin interessiert, aber den Lex USA war eine riesige Angelegenheit für Bern und für die Schweiz, aber nicht unbedingt anderswo.
Für wie gefährlich halten Sie jetzt den Entscheid für den Schweizer Finanzplatz, Holger Ahlich?
Ich glaube noch nicht, dass es jetzt schon automatisch zu einer Eskalation kommt. Jetzt wird man abwarten müssen, wie der Vorschlag des Bundesrates aussieht, die Datenlieferung zu bringen. Wie man jetzt ja diese Woche gesehen hat, sind ja diese Ausnahmegenehmigungen rechtlich auch heikel. Es gab ja einen Credit Suisse-Mitarbeiter, der per Gerichtsbeschluss erreicht hat, dass seine Daten nicht geliefert werden. Sollte das Schule machen und Dinge dann nicht an die USA gehen, könnte das nochmal zu einer Eskalation führen. Aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch kein Jurist und es ist auch für Außenstehende extrem schwer zu beurteilen, welche Risiken da jetzt nun existieren. Und wenn ich das richtig gelesen habe, sind ja auch die Juristen selbst vom Justizministerium beziehungsweise Professor Kunz ja auch nicht einig, ob was jetzt rechtlich noch auf Verordnungswege möglich ist. Jetzt muss man abwarten, was da kommt. Dann wird darüber diskutiert werden. Für die Amerikaner ist nur wichtig, dass die Daten halt kommen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen.
Zur Erklärung muss man vielleicht noch sagen, ein Genfer Zivilgericht hat einem ehemaligen Mitarbeiter der Bank Credit Suisse recht gegeben und verhindert damit die Sache. Und jetzt gibt es noch zwei Instanzen, bis man einen Schlussentscheid hat. Und das könnte dann noch locker 1 bis 2 Jahre dauern, bis eine wie auch immer geartete Form von Rechtssicherheit besteht. Was sollen denn die in dieser Zeit tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die versuchen schon alle hinter den Kulissen separat bilateral mit Washington zu verhandeln. Sie wussten aber, dass einige vielleicht haben mehr Fortschritt gemacht, einige haben weniger Fortschritt gemacht, aber keine von den Banken konnte was machen, bis sie grünes Licht aus Bern kriegten, wegen Schweizer Recht. Man hat versucht, vielleicht war es ein Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bundesrat und Parlament, dieses grünes Licht zu schaffen. Es ist jetzt nicht möglich gewesen. Man wartet jetzt auf den Bundesrat, ob sie einen Weg finden. Wie Holger Ahlich gesagt hat, man sieht, dass es also juristisch extrem heikel ist. Aber bis sie dieses grünes Licht kriegen, können sie gar nichts machen, außer regelmäßig nach Washington zu reisen und den beteiligten Amerikanern sagen, aber wir wollen unbedingt, wir sind bereit, selbstverständlich werden wir weiter kooperieren und, und.
Ganz grundsätzlich, sollten die Banken nicht wirklich ihr Problem selbst lösen, das selbst eingebrockte?
Dazu müssten sie dann vermutlich Schweizer Recht brechen. Und also ist das die bessere Lösung, dass die Regierung und ein Parlament eine legale Lösung verweigern und damit Banken nur der Rechtsbruch bleibt, der erneute, um sich aus der Schusslinie US-Justiz zu bringen? Es gibt ja Stimmen bei den Schweizer Sozialdemokraten, die genau das fordern, damit man dann die Schweizer Banken vor Schweizer Gerichten stellen kann. Aber das finde ich irgendwie eine eigenartige Auffassung von Rechtsstaatlichkeit, dass man die eigenen Gesetze nicht bricht, aber dann annimmt, dass andere es bewusst tun müssen. Das kann's irgendwie auch nicht sein.
Also viele haben über Bananenrepubliken gesprochen, aber ich glaube, ich werde diese bananischste Lösung von allen Lösungen, genau, wenn man dazu käme.
Sie hören SRF 4 News. Die Korrespondentenrunde besteht aus Heik Simonian und Holger Ahlich. Wir sind in einer Debatte über die Folgen der Lex USA, die ja nicht angenommen wurde, die das Parlament abgeschmettert hat. Frage, was würden Sie sich denn wünschen, was der Bundesrat denn jetzt tut?
Eine wasserdichte Weg, um dass die Amerikaner mindestens den Hauptteil bekommen von das, was sie verlangen. Auch so, dass man halbwegs Gesicht wahren, in der Schweiz Gesicht wahren kann und dass nicht unbedingt jeder ehemalige Bankmitarbeiter, der eine Woche in Florida verbringen will mit seiner Familie, Angst hat, dass er umgehend am Flughafen Miami verhaftet wird.
Ja, eine rechtliche Grundlage, die Datenlieferung erlaubt und die dann erlaubt, dass die Banken dieses Programm nutzen können, um dieses Kapitel endlich abzuschließen. Denn ich glaube, je länger es dauert, desto schwieriger wird es, desto umfassender müssen die Zugeständnisse der Schweiz sein, weil hier ist man in keinem rechtlichen Konflikt, sondern es geht ja einfach auch um Macht und Erpressbarkeit. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen halten. Und ich habe die große Befürchtung, es wird nicht schöner werden, je länger man das Ding vor sich hinschiebt. Also raus mit Schmerzen, um versuchen noch zu retten, was zu retten ist.
Wechseln wir das Thema. Wer entscheidet, wenn sich die Schweiz und die EU bei der Auslegung von Verträgen nicht einig sind? Das ist ein Kernproblem bei den institutionellen Fragen. Die möchte der Bundesrat mit der EU klären und Didier Burkhalter hat diese Woche präsentiert. Künftig soll der Europäische Gerichtshof in Streitfällen zwischen der Schweiz und der EU eine bedeutende Rolle übernehmen. Und sofort hat er dafür Skepsis bis hin zu heftiger Kritik geerntet. Ist diese Kritik berechtigt, Herr Simonien?
Nein, also wir wollen nicht unbedingt zurück in der ganzen Materie. Die Beziehungen zwischen Bern und Brüssel sind immer komplizierter. Es gibt immer neue Verträge, es gibt immer neue Bereiche, wo man was zusammen machen will. Die EU ist einen ständigen Zufluss. Es gibt gerade in den nächsten Wochen einen neuen Mitglied sogar. Und diese Acquis communautaire, diese EU-Recht ist in ständigen Entwicklung. Die Schweiz ist kein Mitglied, das ist selbstverständlich, aber hat so viel, ist so eng mit der EU verflochten, sie muss sie auch einigermaßen reagieren. Ich glaube, das, was Herr Burkhalter vorgeschlagen hat, ist eine sehr intelligente, kluge, vernünftige Kompromiss, wo beide Seiten Gesicht wahren können. Die Schweiz kann sagen, wir bleiben souverän, obwohl einigerseits man akzeptiert diese Entscheidungen von Europäischen Gerichtshof, aber mit einem kleinen Ausweg. Ich fand das gut, ich hoffe, dass es durchgeht.
Die Kritik ist ja nicht nur von der SVP-Seite, die klar von einem Kolonialvertrag schon spricht, auch die CVP lehnt es ab, die FDP ist verhalten positiv. Eigentlich kann man sagen, naja, richtig gut angekommen ist der Vorschlag innenpolitisch nicht.
Ja, also man kann in diesen Tagen eigentlich nur Mitleid mit dem Schweizer Bundesrat haben. Diese Woche ist Herr Burkhalter durch die Mühle gedreht worden, auch von Wittmer Schlumpf. So wie das Bankgeheimnis ist die EU-Verbindung auch ein extrem emotionales Thema. Das sieht man hier auch wieder. Und ich finde, man kann durchaus die Brücke schlagen vom Steuerstreit, den wir gerade diskutiert haben, zur EU. Was ist denn bei Amerika das Problem? Dass eine Seite diktiert, was die andere Seite zu tun hat, ohne dass die Schweiz irgendeine Instanz anrufen kann, die ihr zu Hilfe eilt. Sie ist ganz alleine. Die EU in dem multiplen Vertragswerk verlangt ja nichts anderes, dass man diesen Zustand gar nicht zustande kommen lässt. Das muss man ja von der Seite auch mal betrachten. Nämlich dann kann die Schweiz ja auch den EuGH anrufen und sagen, wir finden, in dem Punkt geht die EU-Kommission zu weit und überdehnt geltendes Recht, was wir oder die Verträge, die wir unterschrieben haben. Und ich warne davor, zu glauben, dass der EuGH immer sklavisch pro EU-Kommission entscheiden wird. Ich glaube schon, dass in diesem Gericht Kompetenz und Neutralität sind, die es auch erlauben würden, dass die Schweiz da auch den einen oder anderen juristischen Sieg erlangen können. Und die Schweiz pocht immer auf Rechtsstaatlichkeit, zu der gehört, dass es eine neutrale Schlichtungsstelle gibt. Und diese Lösung erscheint mir auch pragmatisch und aus Schweizer Sicht auch in ihrem Interesse zu liegen. Denn wie Hake schon sagte, das Recht entwickelt sich ständig weiter. Die Schweiz muss sich jedes Mal neu entscheiden, machen wir denn mit oder nicht. Aber bei jedem, je komplexer das Vertragswerk, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mal nicht einig ist, wie es anzuwenden ist. Und da ist es auch im Schweizer Interesse, dass es da eine Institution gibt, die man dann anrufen kann, um eben nicht in die Situation zu kommen, dass es am Ende das Recht des Stärkeren ist.
Es ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es auch für die EU okay ist, dass die europäischen Richter am Gerichtshof ja nicht abschließend entscheiden können. Die Schweiz hält sich ja hier durchaus ein Hintertürchen offen. Es wird nicht über die Schweiz geurteilt, sondern juristisch geklärt. Was die Schweiz dann damit macht, ist ja wiederum dem Land überlassen.
Das ist Diplomatie, glaube ich. Also das ist das
Kunst. Aber es ist auch eine Lösung.
Es ist super.
Ja, wobei natürlich, wenn dann die Schweiz ein EuGH-Urteil nicht respektiert, dann sind wir wieder natürlich beim Problem des Rechts des Stärkeren, dann drohen welche schwarze Listen etc. Also wenn da die Kritiker sagen, das ist eine Schein. Aber dieses Theater zeugt doch einfach davon, dass die Schweiz sich auch, finde ich, mal grundsätzlich die Frage stellen sollte, wie wollen wir es eigentlich mit der EU auf Dauer halten? Man ist nicht Mitglied, aber man ist wirtschaftlich zum Teil enger verflochten als EU-Mitglieder. Die Schweiz ist in Schengen, die Briten sind es zum Beispiel nicht. Das ist eigentlich eine in sich widersprüchliche Haltung, dass man wirtschaftlich extrem verflochten ist, juristisch damit auch, politisch will man dem ganzen Laden nichts zu tun haben. Und
das geht nicht.
Das geht irgendwann mal nicht mehr auf. Und dann landet man aber Lösungen, dass es ein Gericht gibt, dessen Urteile man möglicherweise nicht akzeptiert, aber man genau weiß, man muss es letztlich auch. Und das wird immer absurder.
In dieser Reihe von, sagen wir, unglücklichen Verhandlungen der letzten Jahre mit der EU, wie würde diese reagieren, wenn jetzt dieser Vorschlag auch nicht auf offene Ohren stößt?
Ja, wahrscheinlich schlecht. Natürlich, die EU hat schon mehr als einmal durch gewisse Kommissare bedroht, das oder das zu kündigen oder das nicht weiter zu diskutieren. Wir müssen nicht vergessen, die Schweiz hat eine relativ lange Liste an interessanten Themen, Energie zum Beispiel, Chemie, die sie mit der EU weiter besprechen und wenn möglich auch unter verträglichen Form verhandeln wird. Also die Schweiz hat schon Bedürfnisse und ich glaube, beide Seiten müssen eine gewisse Flexibilität zeigen. Nochmals, ich kann sehr gut die Reaktionen, besonders aus der SVP-Ecken, verstehen, aber ich glaube, was man hier hat, ist ein tolles Beispiel Diplomatie und ich hoffe, dass es durchgeht.
Man muss auch die Perspektive der EU einen Moment lang sich vor Augen führen. Es ist ja nicht so, dass es innerhalb der EU auch keine Spannung gäbe. Großbritannien zum Beispiel denkt laut darüber nach, Referendum zum Austritt oder bestimmte Kompetenzen zurückzufordern, wo Deutsche und Franzosen sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage, wir machen das Ganze fast nicht noch einmal auf. Und da ist die Schweiz natürlich irgendwo ein Stachel im Fleisch, weil sie fast, ich wage es zu sagen, ein de facto Mitglied irgendwo schon ist, de jure aber irgendwie wiederum nicht. Und das ist eigentlich das, was die Briten eigentlich ganz gerne hätten. Und insofern ist die Bereitschaft, glaube ich, von diesem politischen Koloss, der mit sich selbst beschäftigt ist, einem sicherlich wichtigen, aber auch nicht entscheidenden Mitglied, will ich es mal so formulieren, oder Nachbarn, nochmal Konzession zu machen, die geht dann stark zurück. Und man darf da, glaube ich, auch sein Blatt nicht überreizen, denn die Interessen sind auf beider Seiten, aber ja.
Aber so gesehen ist es ja für Großbritannien ideal, wenn die Schweiz diesen schwarzen Peter oder schwarze Schafrolle hat in diesem ganzen Spiel.
Ja, einigermaßen vielleicht, aber ich glaube, es ist komplizierter. Das, was in England im Moment im Gange ist, ist so kompliziert durch Innenpolitik, Schwäche der Regierung und. Ich glaube, diese Engländer sind, wie ich vorher über die Schweizer gesagt habe, mit sich selbst so befasst, dass die nicht unbedingt den Beispiel Schweiz also dann in Brüssel präsentieren würden und sagen, ach, schau mal, was sie gemacht haben. Ich glaube, Briten, die Engländer würden mit ihren eigenen Dingen auf ihren eigenen Dingen eher konzentrieren. Aber dass die Schweiz so viel Flexibilität von der EU erwartet, ist schon, ich glaube, naiv.
Wir haben Ende Juni und damit ist das erste halbe Jahr vorbei. Wenn wir jetzt quasi eine kurze Rede zur Lage der Nation halten würden. Die letzten paar Wochen waren intensiv, aber wenn Sie sich kurz vor Augen führen, die letzten 6 Monate für Sie als Berichterstatter, die in der Schweiz leben, aus der Schweiz berichten, wo steht das Land?
Wirtschaftlich außerordentlich gut, besser als die meisten erwartet haben. Arbeitslosigkeit, Wachstum, you name it. Kursgrenze funktioniert auch mit 1,20 gegenüber den Euro. Also ich glaube, in dem Sinne ist alles ziemlich positiv. Die Politik hat, ja, wenn nicht versagt, hier und da leider nicht ihre beste Seite gezeigt. Ich drücke die Daumen, dass die nächsten 6 Monate besser sein werden.
Man muss sich, glaube ich, Abstand nehmen von diesen politischen Fragen im Vergleich mit den Nachbarn, wo das Land steht und verglichen damit, dass Länder wie Spanien mit einer Arbeitslosigkeit der Jugend von 50%, auch Italien sich einer sozialen Explosion annähern, beschäftigt man sich auch hier doch wirklich, ja, man muss es wirklich was sagen, mit Luxusproblemen und auch mit Fehlern der Vergangenheit, die man vergessen hat, rechtzeitig oder nicht vergessen hat, die man versäumt hat, rechtzeitig abzuräumen. Und was bedauerlich ist sicherlich, dass die Akteure, Privatwirtschaft, Banken und Politik nicht immer an einem Strang ziehen, auch untereinander sich nicht grün sind. Und mir fällt, also eine Äußerung bei den Schweizer Privatbankiers, die hat mich wirklich vom Stuhl gehauen. Die sagten dann bei ihrer Mitgliederversammlung, die Schweiz müsse in Sachen Bankgeheimnis etc. wieder eine proaktive Rolle bekommen. Und dann wollte ich kurz davor aufzustehen und sagen, wer hat denn jahrelang verhindert, dass sich da überhaupt irgendwas bewegt? Das fand ich schon bemerkenswert als Einwurf. Und ja, natürlich, es gibt Probleme, aber sie sind lösbar und es gibt ja keine, nochmal im Vergleich zum Ausland, kann sich die Schweiz glücklich schätzen, sicher.
Wenn Sie sagen, Herr Ximonien, wirtschaftlich gesehen steht das Land gut da, politisch kann man sagen, war es schon besser oder einfacher. Wann schlägt diese politische Unruhe auf die Wirtschaft?
Man hat es bis jetzt einigermaßen geschafft. Ich will nicht nur auf den USA zurück, aber zu diesem Thema konzentrieren. Klar, wenn eine Reihe Ankläge käme gegenüber einer Bank nach den anderen, das wird sicher Wellen. Also dann ohne Zweifel. Wenn ein Streit mit der EU, so weit sind wir gar nicht, ich spreche von vielleicht 5 Jahren oder 10 Jahren, ein Streit mit der EU irgendwie den Handel zwischen Schweiz und EU-Ländern betrachten würde, dann würde es auch selbstverständlich für die Schweizer Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen.
Heißt das also viel Lärm um nichts?
Ein bisschen, denn der Schweizer Finanzplatz ist für die Gesamtwirtschaft wichtig, aber über 90% wird ja noch in anderen Bereichen erwirtschaftet. Und Finanzplatz selbst ist ja auch nochmal der Versicherungswirtschaft, die mit diesem ganzen Problem überhaupt nichts zu tun hat, wo große internationale Adressen wie Swiss Re oder die Zürich-Gruppe doch mit Erfolg aktiv sind. Und es ist natürlich jetzt auch nur ein Teil der Bankwirtschaft, der jetzt noch mit Problemen behaftet ist. Diese Probleme nochmal in den USA können zu ernsthaften Schwierigkeiten führen, wenn das Ganze wirklich total eskaliert. Ich glaube nicht, dass es wirklich so schlimm kommt. Es wäre unverantwortlich, aus so einem kleinen Teil eine größere Krise zu riskieren. Das wären dann wirklich hausgemachte Probleme.
Das war der Korrespondententalk heute zu Gast. Heik Simonian und Holger Ahlich. Die Korrespondentenrunde macht Sommerpause und meldet sich Mitte August wieder. Mein Name ist Kathi Flaviano, Sie hören SRF 4 News.
Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.